So, ja, schönen guten Morgen euch allen. Ja, ich bete erstmal. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir auch für den Morgen, den Tag, den du gemacht hast und schenkst, Herr. Danke, dass wir uns hier in Freiheit treffen dürfen. Nicht selbstverständlich, wie Günther vorhin schon gesagt hat. Und ja, ich danke dir auch für jeden, der da ist und für dein Wort und dass ich es verkündigen darf. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch mich offen machst für dein Wirken, dass ich weglasse, was wegbleiben soll, dass dazukommt, was du möchtest, was in deinem Sinn ist. Bitte wirk du und mach die Herzen auch auf für dein Wort. Und ich danke dir für alles und für dich vor allem. Dir alle Ehre, Herr. Amen. Ja, wir sind im Philemonbrief. Und ich habe euch wieder die Textstellen mitgebracht, wo ihr nachschlagen könnt immer. Es sind diesmal nicht so viele, aber die Predigt deshalb auch nicht kürzer. Und wir haben vor 2 Wochen mit dem Philemonbrief begonnen, das Simon, und ich darf den heute mit euch auch wieder abschließen. Der Brief hat nur ein Kapitel, 25 Verse, und das war's. Und vielleicht geht es dir so wie mir, du hast dich schon mal gefragt, was soll dieser Brief in der Bibel, ja, dieser Mini-Brief, was soll das? Und den findet man kaum, den überblättert man auch gern mal schnell. Ist der irgendwo zwischen Titus und Hebräerbrief? Und warum wollte Gott, dass der Philipperbrief in der Bibel ist? Und zur Wiederholung nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Philemon war Christ in Kolossee. Das war eine Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und er war wohlhabend, er hatte viele Sklaven, unter anderem auch den Onesimus. Und der haute eines Tages ab, der floh. Und dabei beklaute er den Philemon noch. Und seine Flucht führte ihn auf den weiten und sicher auch gefährlichen Weg bis nach Rom. Und dort traf er dann den Paulus und wurde Christ. Und dann irgendwann schickt Paulus ihn zurück nach Kolossee, zurück zu Philemon, seinem Herrn, bis er nach römischem Recht war. Und die Sache musste nämlich geklärt werden. Es musste wieder Gutmachung geschehen. Vor allem aber war Paulus wichtig und er hatte die Hoffnung auf Vergebung und Versöhnung. Also machte sich der entlaufene Sklave auf den Weg und wollte sich den Konsequenzen auch stellen. Und da konnte viel passieren. Im Worst Case konnte er verkauft werden als Gelehrensklave oder auch der Tod. Onesimus war das Eigentum von Philemon und er hatte das Recht dazu. Onesimus war das Eigentum, genau, und er hatte sich quasi auch selbst geklaut. Ja, so grausam das klingt, so war das aber. Und dann, als der Tychikus sich auf die Reise machte, um für Paulus den Brief an die Kolossäer zu überbringen, da nahm er auch den Onesimus mit. Aber auch nicht mit leeren Händen, sondern eben mit dem Brief von Paulus an den Philemon. Und Paulus bittet in dem Brief für Onesimus. Er macht Fürbitte für ihn. Er setzt sich für den Sklaven ein, dass er eben nicht so hart bestraft wird für seinen Mist, den er gebaut hatte. Und manche meinen, dass der Paulus hier sehr manipulativ schreibt. Ja, einerseits liest man, dass der Paulus dem Philemon frei entscheiden lassen möchte, aber andererseits gibt er ihm auch zu verstehen, was doch das Richtige wäre zu tun, nach Paulus' Meinung. Ja, und der Paulus versucht schon, den Philemon so ein bisschen in so die Richtung zu schubsen, seiner Bitte nachzukommen. Den Eindruck kann man haben. Aber ich sehe da keine Manipulation. Ich sehe da einfach Liebe. Ja, wenn ich das Beste für mein Kind will und ich merke, mein Kind steht vor einer Entscheidung und ich sehe in meinen Augen, dass mein Kind entscheidet sich jetzt wahrscheinlich für das Falsche, dann werde ich auch alles tun, was in meiner Macht steht, um mein Kind zu überzeugen. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, mein Kind will die Schule, die Ausbildung abbrechen und lieber irgendwo Regale auffüllen, weil es dann schneller Kohle bekommt. Und da kann ich einerseits drohen, schimpfen, ich kann sagen, ich bin dein Vater und du machst jetzt, was ich dir sage. Oder du kannst den Weg der Liebe gehen. Du kannst bitten, du kannst freundlich, liebevoll, mit guten Argumenten versuchen zu überzeugen. Und Paulus geht genau den Weg. Er setzt sich voll ein für den Onesimus mit allem, was er hat, mit seiner ganzen wunderbaren Gabe zu kommunizieren, zu schreiben. Er will den Philemon für sich gewinnen, weil Paulus weiß, was das Richtige ist, nämlich Vergebung und Versöhnung. Das ist Gottes Wille. Okay, dann lasst uns den Philemon-Brief mal lesen. Simon ging ja das letzte Mal mit uns von von 1 bis 11. Und heute machen wir dann weiter ab Vers 12 bis zum Schluss. Aber lasst uns nochmal ganz von Anfang an lesen und dann später ab Vers 12 tiefer einsteigen. Dann können wir später auch sagen, wir haben heute ein ganzes Buch gelesen. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an dem Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener in Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Okay, letztes Mal ging es bis dahin. Und jetzt machen wir weiter, erstmal Vers 12 bis 14. Den Onesimus, den habe ich zu dir gesandt, ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Der Onesimus ist für Paulus wie ein eigener Sohn geworden. Indem Paulus ihn zurückschickt zu Philemon, schickt er auch einen Teil von sich selbst weg. Paulus nennt ihn mein Herz und Paulus hat tiefe Zuneigung und Liebe für diesen entlaufenen Sklaven. Und mit diesen Worten, mein Herz, da hebt der Paulus den Onesimus auch empor und er wertet ihn auf. Von allem war er verachtet, weil er auf der Flucht war. Und Flucht aus der Sklaverei war eines der schlimmsten Verbrechen und wurde sehr hart bestraft. Aber nicht so bei Paulus, weil eben der Herr auch nicht so ist. Gott erhebt den Geringen, er richtet auf, er holt ihn aus dem Staub. In 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 8 steht, er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Oder im Psalm 145, Vers 14 lesen wir, der Herr hält die fest, die hinfallen und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Onesimus glaubt jetzt an Christus. Er gehört jetzt zu Gott. Er ist Gottes Kind, genau wie Paulus. Er ist ein neuer Mensch, genau wie der Paulus. Er ist von Gott angenommen, genau wie Paulus. Und genauso wie wir hier alle in Christus sind, sind wir alle gleich, wie der bunte Haufen. Wir hören heute Morgen in der Chapel und auch weltweit alle Christen. Gott sieht in uns allen seine geliebten Söhne und seine geliebten Töchter. Also lasst uns auch dem Beispiel von Paulus folgen, indem wir unsere Schwester durch Gottes Augen anschauen und nicht durch unsere und nun vielleicht unserem Bruder oder unsere Schwester auf sie herabsehen, aufgrund ihrer Vergangenheit. Oder noch schlimmer, wir sind alle schon neue Menschen und Brüder und Schwestern und ich schaue auf meinen Bruder, Schwester herab, weil sie einen schlechteren Job hat, das kleinere Auto oder nicht so gut reden kann wie ich oder was auch immer. Und er hätte ja gern den Onesimus bei sich behalten, schreibt Paulus weiter in Vers 13. Der ist ihm nicht nur ans Herz gewachsen, sondern er war ihm auch eine große Hilfe im Dienst für das Evangelium. Gerade weil Paulus gefangen war, sich also nicht frei bewegen konnte, war er auch angewiesen auf Helfer und Mitarbeiter. Und es war ein Gottesgeschenk, einen Freund zu haben, dem er vertrauen konnte und der zuverlässig war. Paulus wusste, ja, aber also war es nicht einfach für den Onesimus weggeschickt. Also war es für Paulus nicht einfach, den Onesimus wegzuschicken. Paulus wusste aber, da führt es kein Weg dran vorbei. Denn ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, schreibt er dem Philemon, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Er hätte es ihm befehlen können, er ist der große Apostel, wie er schon in Vers 8 andeutet. Aber er behandelt Philemon nicht von oben herab, stellt sich mit Philemon auf die gleiche Stufe, so wie er vorher auch schon den Onesimus hochgehoben hat auf die gleiche Stufe. Alle auf Augenhöhe. Paulus legt Wert, dass der Philemon sich frei entscheiden kann, ganz ohne Zwang, weil eben echte Liebe und Vergebung aus dem Herzen kommen. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. So ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die zwingt nicht in die Knie. Sie sucht nicht den Vorteil, sie ist selbstlos, sie ist bedingungslos, sie ist aufopfernd. Verse 15 und 16. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Und Gott nutzt nicht selten unsere Irrwege und Umwege. Das heißt aber nicht, dass er unsere Dummheiten und Sünden gutheißt, aber in seiner unendlichen Weisheit gebraucht er sie für seine Ziele, für seinen Zweck. Vor allem, wenn es darum geht, Jesus zu finden, Christ zu werden. Viele Menschen müssen erst ganz unten sein, bis sie endlich kapieren, dass sie Gott brauchen. Das ist leider oft so. Ganz unten, bis sie endlich verstehen, ich habe immer ohne Gott gelebt. Und er war mir immer egal. Dabei ist Gott alles, was ich brauche. Ja? Der Mensch will immer unabhängig sein, unabhängig. Das ist ja scheinbar heute in der heutigen modernen Zeit das Allerwichtigste. Dabei ist es so alt. Von Anfang an wollte der Mensch schon unabhängig sein. Dabei ist der Mensch jetzt von allem Möglichen abhängig, nur nicht von Gott. Und von Gott abhängig zu sein, das ist das einzig Richtige und das einzig Schöne. Und Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn lässt sich sein Erbe geben, er will unabhängig sein. Er verlässt den Vater, zieht raus in die weite Welt, lebt in Saus und Braus, Party, Geld, Alkohol, Drogen, Sex, viele Freunde und von allem ist er abhängig. Und dann irgendwann ist nichts mehr da, alles weg, das Geld, die Freunde. Jetzt arbeitet er als Schweinehirt und ist hungrig, kriegt aber nichts, nicht mal das Schweinefutter davon. Und er hat sein Stolzes gebrochen, er ist am Ende. Und da ist er selbst schuld dran, nicht andere Menschen, auch nicht der Teufel. Er hat selber seine Entscheidung getroffen. Und Gott ist auch nicht schuld, eben Gott zwingt nicht in die Knie. Aber er nutzt oft schwierige Situationen, um Menschen zu verändern und um Umstände zum Guten zu wenden. Und der verlorene Sohn, der denkt jetzt an seinen Vater und beschließt zurückzugehen, umzukehren. Und er zeigt echte Reue. Und jetzt hier im Brief meint Paulus, dass Onesimus' Trennung von Philemon möglicherweise von Gott genutzt wurde. Onesimus haut ab, war auf der Flucht, immer in Gefahr, erwischt zu werden. Es gab da auch Kopfgeldjäger, die waren spezialisiert, die entlaufenen Sklaven wieder einzufangen. Und es lauern sonst auch noch viele Gefahren auf dem Weg von Kolossee nach Rom. Das gestohlene Geld war vielleicht schon längst weg. Er hatte Hunger, war obdachlos, klaut und betrügt, schlägt sich durch, bis er dann nach Rom kommt und dort in der Riesenstadt untertaucht. Und dann lernt er zufällig den Paulus kennen und bekehrt sich und wird Christ. Also, dass das Gott so gelenkt hat, das ist Paulus schon bewusst. Und das sagt er dem Philemon auch in dem Vers. Ganz klar, Gott hat hier Menschen verändert und Umstände zum Guten gewendet. Er hat Onesimus Flucht führt zu seiner Errettung. Er wird neu geboren. Das ist eh das Größte dabei. Paulus gewinnt einen lieben Freund und als Mitarbeiter und für das Evangelium. Und der Philemon, ja, der scheint erstmal leer auszugehen. Ja, er wird beklaut, er verliert seinen Sklaven und denkt wahrscheinlich, den sehe ich nie wieder. Aber Onesimus kommt jetzt auf einmal zurück. Plötzlich steht er wieder da. Und nicht nur als Sklave, sondern auch und vor allem jetzt als Bruder im Herrn. Und Paulus schreibt, dass sich die Beziehung zwischen Philemon und Onesimus jetzt radikal verändert hat, durch den Glauben an Christus. Ja, die menschlichen Unterschiede in der Welt, die bleiben. Nach römischem Recht waren sie immer noch Herrensklave und Philemon hatte ein Anrecht auf Onesimus. Aber da war vor allem jetzt noch jemand anders, der ein Anrecht hatte auf Onesimus. Der gleiche, der ein Anrecht hatte auf Philemon. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er hatte beide teuer erkauft. 1. Korinther 6,20. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Vor Gott sind sie beide Brüder, Kinder des einen Vaters im Himmel. Und diese neue Beziehung, die gilt sowohl im Alltäglichen, im Fleisch, als auch im Geistlichen, im Herrn. Onesimus kann jetzt in Liebe dienen und nicht mehr aus Angst. Und Philemon bekommt einen geliebten Bruder, der für ihn arbeitet. Und gemeinsam leben und dienen sie für den Herrn. Und noch ein Wort zur Sklaverei. Warum sagt der Paulus nicht einfach Sklaverei abschaffen? Warum macht das so kompliziert? Sklaverei abschaffen, jetzt und sofort? Ja, Gott befürwortet Sklaverei nicht und er betont die Gleichheit und Würde aller Menschen. Aber er sagt auch in seinem Wort, wie Christen unter solchen Umständen leben sollen. Haben wir von Günther und so gehört das letzte Mal. Und damals war Sklaverei völlig normal. Und Gott verändert eben nicht durch Revolution und durch Gewalt, aber er verändert durch uns. Wenn wir rausgehen und das Evangelium verkündigen, dann werden Herzen verändert. Durch unser Leben und unser Zeugnis bringen wir Gottes Liebe und Wahrheit in die Welt. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt, sagt unser Herr Jesus zu seinen Jüngern. Und ich habe ja ein Beispiel von einem Jünger Jesu. Machst du mal das Bild rein jetzt bitte. Ein Jünger Jesu, aus dem 18. Jahrhundert geboren wurde. William Wilberforce. Genau. Er war der einzige Sohn und Erbe eines Kaufmanns im Ostseehandel. Und als Kind soll Wilberforce den ehemaligen Sklavenhändler John Newton, der jetzt Christ und Pastor war, kennengelernt haben und mit ihm befreundet gewesen sein, weil er Pastor seiner Kirche war. Als sein Vater 1768 starb, kam er zu seinem Onkel und einer Tante, die in der Nähe Londons wohnten und Methodisten waren. 1780 wurde er erstmal ins britische Unterhaus gewählt, also war dann Abgeordneter. In einer Parlamentssitzung im Jahre 1789 beantragte er gemeinsam mit seinem Studienfreund William Pitt, dem damaligen Premierminister, die Abschaffung des britischen Sklavenhandels. Von diesem Zeitpunkt an wiederholte er die Einbringung der Gesetzesvorlage in das Parlament jedes Jahr, außer in den Jahren 1800 bis 1803. In all den Jahren wurde der Antrag jedes Mal abgelehnt. Bis 1807. Nach 18 Jahren Kampagnen und Kampf gegen die Sklaverei hatte Wilberforce schließlich Erfolg. Nach einer 10-stündigen Debatte im Parlament wurde das Gesetz gegen den Sklavenhandel, Slave Trade Act, am 24. Februar 1807 um 4 Uhr morgens mit einer unerwarteten und überwältigten Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen angenommen. Einen Monat später, am 25. März 1807, trat das Gesetz in Kraft. Von da an war der afrikanische Sklavenhandel im britischen Machtbereich verboten und Sklavenhändler wurden als Piraten oder Piraten gleichgesetzt. Der interne Sklavenhandel aber in den außerafrikanischen Kolonien blieb allerdings weiter erlaubt. Aber nach Abschaffung des Sklavenhandels engagierte er sich weiter für die Beseitigung der Sklaverei. Auf Wilberforce Veranlassung hin brachte Lord Castlereagh die Angelegenheit vor den Wiener Kongress, worauf sich Frankreich, Spanien und Portugal zum Verbot des Sklavenhandels verpflichteten. William Wilberforce starb am 29. Juli 1833 in Chelsea, 3 Tage nachdem mit dem Slavery Abolition Act die Sklaverei im britischen Weltreich abgeschafft wurde. Also es ist ein Beispiel für Licht und Salz in der Welt. Vers 17. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. In Vers 12 noch nennt Paulus den Onesimus mein Herz, also als ein Teil von ihm. Und jetzt steigert er das Ganze noch und sagt, ob Onesimus oder ich, der Paulus, zu dir kommen, mach du da keinen Unterschied. Und es erinnert an Jesus in Matthäus Kapitel 25, Vers 40. Also er sagt, und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Oder auch Matthäus Kapitel 10, Vers 40. Das sagt Jesus, wer euch in sein Haus aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. Okay. Und das ist auch ein Bild, wie Paulus den Unterschied zwischen sich und Onesimus aufhebt. Das erinnert daran, dass Gott uns in seinem Sohn angenommen hat und dass wir Gott so nah und lieb sind wie Jesus selber. Weiter mit Verse 18 und 19. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Philemon kam zum Paulus zum Glauben und ist sich deshalb selbst dem Paulus schuldig. Und Paulus schreibt dem Philemon, dass er für alles aufkommen wird, was der Onesimus angestellt hat. Alles, was er gestohlen hat, alles, was er vielleicht kaputt gemacht hat oder so, keine Ahnung. Egal was, Paulus wird für alles bezahlen und gerade stehen. Und er bekräftigt das mit seiner Handschrift, indem er den Absatz hier selber schreibt oder den ganzen Brief selber geschrieben hat. Normalerweise hat Paulus diktiert, dann liest den Brief geschrieben, wie zum Beispiel durch Timotheus, der hier auch in Vers 1 erwähnt wird. Aber den Abschnitt, dass er dafür gerade steht, das hat er mit seiner eigenen Handschrift geschrieben, um das zu bekräftigen. Aber was ist das für ein wunderschönes Beispiel für gelebtes Evangelium? Jesus Christus hat sich unsere Schuld anrechnen lassen. Jesus Christus hat unsere Sünden auf sich genommen. Er hat für uns gerade gestanden. Jesus hat für uns bezahlt, damit wir der Strafe entgehen und gerecht vor Gott stehen, damit wir befreit sind von der Sklaverei der Sünde. Und Vers 20. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Hier hofft Paulus, dass Philemon seine Bitte erfüllt, indem er Onesimus vergibt und ihm Freude dabei bereitet. Erquicke mein Herz in Christus. Aber da steckt noch mehr drin. Für alle, die Wortspiele lieben. Ihr erinnert euch, Simon hat letztes Mal erzählt aus Vers 11, da war auch ein Wortspiel. Onesimus heißt ja der Nützliche. Und da in Vers 10, 11 heißt, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der Nützliche, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Und jetzt sind hier in Vers 20, spielt Paulus wieder mit den Worten. Und ich lese nochmal aus der Schlachterübersetzung, da wird es am deutlichsten. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Und spiel darauf wieder auf Onesimus den Nützlichen an. Und dann geht es aber noch weiter. Erquicke mein Herz im Herrn. Und kann Paulus machen, mach mein Herz froh, dass im Herrn, dass Onesimus, dass du ihm vergibst. Aber er kann damit auch meinen, weil mein Herz ist ja auch Onesimus. Also erquicke mein Herz im Herrn. Erquicke Onesimus im Herrn, mach den Onesimus froh. Also einfach genial, die Wortspiele von Paulus auch. Vers 21. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Paulus vertraut darauf, dass Philemon Gott gehorsam ist. So wie Gott Philemon vergeben hat, so wird Philemon auch dem Onesimus vergeben. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Paulus ist zuversichtlich, dass Philemon Liebe und Vergebung lebt, weil er an Jesus Christus glaubt. Und dass er sogar noch so viel mehr tun wird. Vielleicht denkt er dabei auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir lesen Lukas Kapitel 11, Vers 17 bis 24. Der Sohn, der ist jetzt ganz unten, der hat nichts mehr außer Hunger. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehe mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der Vater hat so viel mehr getan. Er vergibt nicht nur und versöhnt sich. Er hat auch Mitleid mit seinem Sohn. Er läuft ihm entgegen, er umarmt und küsst ihn. Er beschenkt ihn mit Kleider und Schmuck und sie essen und trinken und feiern Fest. Und das alles unverdient. Aber so ist die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes zu uns beschreibt. Gott kann so viel mehr. Er vergibt, er denkt nimmer an unsere Sünden und dann beschenkt er uns auch noch. Das ist Gnade. Und für Philemon aber war das nicht so leicht. Ja? Und was meint Paulus, wenn er sagt, ich weiß, dass du auch mehr tun wirst? Vergeben ist doch schon schwer genug. Wird Philemon den Onesimus vielleicht zurückschicken nach Rom zu Paulus? Oder wird er ihm vielleicht sogar die Freiheit schenken? Und was ist mit uns? Oft ist Vergebung und Versöhnung schon genug, oder? Ich bin froh, wenn ich das hinkriege. Was will denn Gott noch? Mehr geht auf keinen Fall. Das stimmt. Und aus eigener Kraft geht es nicht. Aber durch unsere Beziehung zu ihm. Durch den Heiligen Geist, der in dir wirkt, kannst du lernen, mehr wie der Vater zu lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, 19. Und Gottes Liebe macht dich und mich liebevoller und gnädiger, als wir von uns aus sein können. In Vers 22, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Vers zeigt einfach, wie sehr Paulus an die Kraft des Gebets glaubt. Und er zeigt seine Hoffnung und Vertrauen in Gott, dass er bald wieder freikommen will. Und Vers 23, es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus. Epaphras hatte die Gemeinde in Kolossea gegründet und war jetzt mit Paulus in Gefangenschaft in Rom. Und Vers 24, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, mein Mitarbeiter. Markus, oder besser bekannt als Johannes Markus, war der Verfasser vom Johannesevangelium und er war ein enger Mitarbeiter und Freund von Paulus und Barnabas. Aristarch war ein treuer Begleiter von Paulus auf den allen Missionsreisen und im Gefängnis. Demas, das war der, der später leider die Welt mehr liebte und Paulus verließ. Und Lukas, das war der geliebte Arzt und Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte und er war ein treuer Begleiter von Paulus bis zum Ende. Alles Brüder und Paulus mit ihren eigenen spannenden Geschichten. Wie diese hier von Onesimus und Philemon. Und mich wundert es ein bisschen, scheinbar wurde die Story von Onesimus und Philemon nie verfilmt. Ja? Ich habe mal gegoogelt, habe aber nichts gefunden. Also wenn du Filmemacher bist, hier ist das Skript für das geniale Drehbuch, der Philemon-Brief. Aber wie ging es jetzt mit Onesimus und Philemon weiter? Ja, der Onesimus, der steht jetzt vor dem Philemon, hat den Brief übergeben, oder er kniet, wahrscheinlich liegt er auf dem Boden. Und Philemon liest den Brief bis zum Ende und dann zerreißt er ihn vor Wut, bringt ihn, werft ins Feuer und bestraft seinen Sklaven hart. Also zerrissen hat er den Brief offensichtlich nicht, sonst hätten wir den jetzt nimmer. Aber wie reagiert der Philemon, was meint ihr? Hat er Gottes Willen ignoriert und ist in die andere Richtung gerannt, wie Jona damals? Oder vielleicht wie der Bruder vom verlorenen Sohn, der zornig wurde und die Liebe und die Gnade nicht verstehen konnte? Oder ist Philemon dem Beispiel des Vaters gefolgt? Er war gehorsam und hat Onesimus verziehen und sich versöhnt und ihn in sein Haus aufgenommen als Familienmitglied, als Bruder im Herrn. Hat er vielleicht sogar noch mehr getan, vielleicht sogar den Onesimus freigelassen. Und es gab einen Onesimus in der Gemeinde von Ephesus zu der Zeit, denn das war die Nachbargemeinde von Kolossea. Da gab es einen Gemeindeleiter, der hieß Onesimus. Und es war nicht so weit weg von Kolossea, eben eine Nachbargemeinde. Ja, und es ist umstritten, ob das der gleiche Onesimus ist. Da wurde schon viel drüber gestritten. Und der Name Onesimus, der Nützliche, das war ein weit verbreiteter Name auch unter den Sklaven. Der Nützliche. Es konnte halt auch ein anderer sein. Ne? Aber ich denke, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass es der gleiche ist. Die Zeit passt zusammen. Der Philemonbrief wurde 55 nach Christus geschrieben. Und der Gemeindeleiter Onesimus, der ist entweder im Jahr 95 oder 110 nach Christus gestorben. Also wenn Onesimus so zur Zeit vom Philemonbrief so 20, 30 war, dann war er dann 70, 80 oder so später. Und ich habe hier zwei kurze Texte aus dem Internet, wo der Schreiber davon ausgeht, dass es die gleiche Person ist. Onesimus ließ sich zum Christen taufen und kehrte mit diesem Brief zurück zum Philemon. Ob er dann gleich freikam und somit der Christ im Kolosserbrief ist, wissen wir heute nicht mehr. Fest steht, aus dem ehemaligen Sklaven wurde ein Bischof in Ephesus und als Heiliger ist er ein Patron der Hausangestellten und Knechte. Seinen Tod fand der Heilige als Märtyrer in Rom. Er soll bei der damaligen Christenverfolgung entweder gesteinigt oder enthaupt worden sein. Das ist, glaube ich, eine katholische Quelle. Und der andere Text. Onesimus verdiente auch das Lob, das ihm sein Lehrer erteilte. Mit kindlicher Liebe hing er an dem großen Apostel Paulus und teilte alle Leiden und Verfolgungen mit ihm. Nicht Armut, nicht Verfolgungen der Feinde Jesu konnten seinen Eifer schwächen. Er hielt aus in Trübsal und Jammer als ein apostolischer Jünger und wurde für würdig gehalten, der Nachfolger des heiligen Timotheus auf dem bischöflichen Stuhl zu Ephesus zu werden. Unerschrocken predigte er vor Juden und Heiden Jesus den Gekreuzigten, Wir sind schließlich der Statthalter in Asien, also Kleinasien, ergreifen und als Gefangenen nach Rom führen ließ, wo er unmenschlich misshandelt wurde und 18 Tage lang in einem unterirdischen Gefängnis schmachtete. Da er aber in allen diesen Leiden unerschütterlich blieb, wurde ihm alle Glieder zerschlagen und frohlockend gab er seinen Geist auf, indem ihn die Heiden totsteinigten. Am 16. Februar im Jahr 95 oder 110. Ja. Aber wir können sicher sein, das wissen wir nicht sicher, aber wir können sicher sein, dass Philemon dem Onesimus vergeben hat, sich mit ihm versöhnt hat und dass das alles ein gutes Ende nahm. Und der Grund ist, weil Gott hat dafür gesorgt, dass der Philemon-Brief in der Bibel ist. Und der Brief ist ein Juwel im Neuen Testament. Und man könnte auch noch mehr als zwei Predigten draus machen. So reich sind diese 25 Verse. Und der Brief gibt Zeugnis von Umkehr, Vergebung, und Versöhnung und Neuanfang. Er zeugt von unverdienter Liebe und Barmherzigkeit, die nur Jesus schenkt. Und er zeugt von Liebe und Gnade in Jesus. Der Brief beginnt in Vers 3 mit Gnade und er endet mit Gnade. In Vers 25, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und egal, was du in deinem Leben getan hast, seine Gnade ist größer. Glaub diesen Lügen nicht, glaub Gott mehr, seine Gnade, die genügt immer. Und wenn du an Jesus glaubst, dann komm heim zum Vater, er wartet mit offenen Armen auf dich. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für den Philemon-Brief, Herr. So großartig, du bist so großartig, du bist gnädig, du bist barmherzig und deine Liebe ist unvorstellbar groß. Und danke, dass wir immer mit dir neu anfangen können, dass nichts zu schlimm und zu groß für dich ist. Du bist immer größer, Herr. Dafür danke ich dir und wir preisen dich, deinen heiligen Namen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.